ARD.
Im Moment ist es wirklich so, in dieser Phase des Krieges, dass der Frontstreifen an die 30 Kilometer breit ist. Das heißt also von der ersten Kontaktlinie, wo sozusagen ukrainische Soldaten, russischen Soldaten in Schützengräben sich einige Meter oder auch einige hundert Meter gegenüber liegen, bis eben 30 Kilometer hinter der Front ist es so, dass mittlerweile Artillerie, Raketenartillerie, aber vor allem eben Drohnen zum Einsatz kommen und dass man hier nie ganz sicher sein kann vor der Wirkung eben von russischen Angriffsdrohnen. Und ich möchte auch sagen, vielleicht die größte Veränderung im Vergleich zu anderen Reisen, die wir durchgeführt haben in den vergangenen 3 Jahren, ist eben, dass die Gefahr vor allem in der Tiefe des Raums enorm zugenommen hat.
So beschreibt der Militärexperte und Buchautor Franz Stefan Gadi die Lage direkt an der ukrainisch-russischen Frontlinie in Donetsk. Er kann das so genau schildern, weil er die Ukraine sehr regelmäßig besucht und noch unter dem Eindruck steht einer erneuten Reise, von der er gerade zurückgekehrt ist. Was sich verändert hat an der Front, an der russischen Kriegsführung, wovor sich die ukrainische Armee fürchten muss, und warum es trotzdem weiter Grund für sie zur Zuversicht gibt, wo wir überhaupt stehen, 3 Jahre und 5 Monate nach der russischen Vollinvasion. Darüber habe ich ausführlich mit Franz Stefan Gadi gesprochen. Und damit herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Astrid Korall. Heute ist Freitag, der 25. Juli. Wir zeichnen diesen Podcast um 11.30 Uhr auf.
Und wir reden in dieser Sendung, wie in ja fast jeder mittlerweile, über Frieden, über Friedensaussichten, so mager sie auch sein mögen, und darüber, dass der ukrainische Präsident sehr auf ein Treffen mit Putin, dem russischen Machthaber, drängt. Wir reden über russische Angriffs- und ukrainische Abwehrkräfte, beziehungsweise darüber, wie der ukrainische Präsident diese zu steigern sucht. Es steht jetzt die Finanzierung für 3 Patriot-Raketenabwehrsysteme, hat Zelensky verkündet. Deutschland sorge für 2 davon. Er suche nach Geldern für 7 weitere Patriots. Aber Astrid, wir müssen auch über Volodymyr Zelensky selbst reden. Und damit beginnen wir auch deinen Lageüberblick heute über Zelensky. Nämlich hat sich in den vergangenen Tagen ein wahrer Sturm zusammengebraut, ein selbstverschuldeter. Anfang der Woche wurde ein Gesetz verabschiedet, das die Unabhängigkeit von 2 ukrainischen Antikorruptionsbehörden einschränkt. Die offizielle Begründung, sie stünden unter russischem Einfluss. Auf Zelenskys Ankündigung folgte deutliche Kritik aus dem Ausland und in der Ukraine selbst auch, wo nämlich in mehreren Städten mitten im Krieg die Menschen in Massen auf die Straßen gingen. Und hier, möchte ich anmerken, zeigt sich eben, dass die Ukraine ein gänzlich anderes, ein freieres Land als Russland ist, was sich die Ukrainerinnen und Ukrainer auch bewahren wollen. Astrid, mittlerweile hat sich die Lage für Zelensky etwas beruhigt, oder?
Das hat sie, Kai. Die Proteste gibt es zwar noch, aber sie sind weniger geworden. Und das liegt daran, dass Präsident Zelensky mittlerweile zurückgerudert ist. Aber Kai, vielleicht der Reihe nach, lass uns demnächst mal auf die Anfänge dieser Proteste zurückschauen. Denn der Präsident Zelensky hatte ein Gesetz durch das Parlament gepeitscht und dann auch unterzeichnet, das dem Generalstaatsanwalt, den er Zelensky erst kürzlich selbst benannt hat, mehr Kontrolle über 2 Behörden gibt. Sie heißen NABU und SAP und sollen gegen Korruption im Land vorgehen, was insofern äußerst wichtig ist, als dass die Ukraine doch weiterhin als eines der korruptesten Länder in Europa gilt. Und die Bekämpfung der Korruption ist eine sehr wichtige Voraussetzung, damit die Ukraine der EU beitreten kann. Und genau diese europäische Beitrittsperspektive sahen Teile der Bevölkerung durch das neue Gesetz bedroht und deshalb sind sie auf die Straße gegangen.
Und auffällig war ja, Astrid, du kennst die EU ja auch gut, wie deutlich die Kritik aus Brüssel von der Europäischen Union ausfiel.
Ja, allerdings, also in den vergangenen 3,5 Jahren seit Kriegsbeginn, fand ich, waren aus Brüssel kaum kritische Töne zu vernehmen. Und das hat sich diese Woche geändert. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen äußerte über einen Sprecher ernsthafte Bedenken. Und die EU-Kommissarin für Erweiterung, Marta Kos heißt sie, sprach mit Blick auf dieses neue Gesetz von einem Rückschritt. Und sie hat erklärt, sie habe eine klare Botschaft an Zelensky und seine Regierung.
I'm concerned because fighting corruption is one of the basics.
Ich bin besorgt,
weil der Kampf gegen Korruption eine der Grundlagen ist, um EU-Mitglied zu werden. Und es ist eine Voraussetzung, dass der Staat unabhängige Antikorruptionsbehörden hat. Ich erwarte, dass wir wieder zu unabhängigen Vertretungen zurückkehren.
Kritik kam zum Beispiel auch von Außenminister Johann Wadephul, deutschen EU-Abgeordneten und Politikern im Ausland, verbunden immer mit Warnungen, dass die Ukraine auf dem Weg in die EU einen falschen Weg einschlägt. Und im Netz hat Selenskyj Hohn und Spott geerntet und selbst an der Front haben sich ukrainische Soldaten kritisch geäußert. Dem Kiew Independent zufolge fühle sich dieser Schritt Selenskyjs für sie wie ein Schlag an.
Und dieser massive Druck hat ja schnell Wirkung gezeigt.
Am Donnerstag kam dann die Kehrtwende. Selenskyj hat einen neuen Gesetzentwurf präsentiert und die Antikorruptionsbehörden schrieben darauf hin, dass dieser Entwurf alle prozessualen Vollmachten und die Unabhängigkeit der Behörden wiederherstelle. Selenskyj hat dann in seiner abendlichen Videobotschaft noch angekündigt, dass Mitarbeiter mit Zugang zu Staatsgeheimnissen Lügendetektortests unterzogen werden, um einen russischen Einfluss in den staatlichen Stellen auszuschließen. Insgesamt fragt man sich natürlich, Kai, welche Motive, welche Ziele hinter Selenskyjs Vorgehen stecken. Und das habe ich auch Rebecca Barth, die ARD-Korrespondentin im Studio Kiew, gefragt, die regelmäßig bei uns bei Streitkräfte und Strategien zu Gast ist.
Das ist vielen auch hier in der Ukraine immer noch unklar und ich persönlich, für mich habe auch noch keine Antwort darauf gefunden, denn es ist ein wirklich wirres Verfahren, es waren wirre Tage, ein wirres Vorgehen gewesen, was wir hier erlebt haben und rational nur ganz, ganz schwierig zu erklären. Auf der einen Seite sieht man, dass diese Administration unter Selenskyj sehr gerne sehr viel Kontrolle hat, um es mal diplomatisch auszudrücken. Ein anderer möglicher Erklärungsansatz ist, dass Selenskyj und sein Umfeld ihre eigenen Vertrauten schützen wollen. Der Nabu ermittelt gegen eine ganze Reihe von Abgeordneten im ukrainischen Parlament und er hat auch ermittelt gegen Vertraute von Präsident Selenskyj. Das wissen wir. Wir können nicht belegen, unabhängig zumindest, dass das tatsächlich ausschlaggebend dafür gewesen ist, für diese Entwicklung der letzten Tage. Aber es gibt natürlich da einen zeitlichen Zusammenhang. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten zunehmend auch Druck auf Antikorruptionsaktivisten, auf Kritiker des ukrainischen Präsidenten erlebt. Offiziell ist die Erklärung, dass das NABU, das Antikorruptionsbüro, unterwandert ist von russischen Spionen, von russischen Agenten. Es gab eine ganze Reihe von Razzien gegen mehrere Mitarbeiter, Detektive dieser Behörde. Einige sind in Untersuchungshaft, ihnen wird Hochverrat, Staatsverrat, Kollaboration mit Russland vorgeworfen. Auch das können wir unabhängig nicht überprüfen. Es würde mich persönlich aber nicht wundern, wenn das tatsächlich auch so ist. Denn Russland führt nicht nur einen konventionellen Krieg gegen die Ukraine, sondern auch einen hybriden. Aber man muss eben auch ganz klar sagen, selbst wenn diese Behörde von russischen Spionen unterwandert sein sollte oder gewesen sein sollte, ist dieses Gesetz, die Auflösung der Unabhängigkeit der Behörde, keine Lösung für das Problem.
Es ist jetzt so, dass das Parlament diesem Gesetzentwurf noch zustimmen muss. So oder so werden die Ereignisse wohl nicht spurlos an Selenskyj vorbeigehen. Und Rebecca schätzt die Folgen für den Präsidenten so ein.
Ich glaube, der ukrainische Präsident hat hier tatsächlich großen Schaden angerichtet, auch langfristigen Schaden. Ich sehe einen großen Vertrauensverlust innerhalb der ukrainischen Bevölkerung, aber eben auch bei den europäischen Partnern, bei den westlichen Partnern der Ukraine. Er versucht nun zu beschwichtigen, das sehen wir ganz klar und das scheint auch erst einmal zu gelingen. Aber dennoch, ganz generell wirft das alles doch ein aus meiner Sicht sehr schlechtes Licht auf seine Administration und auch auf das ukrainische Parlament. Man merkt auf jeden Fall, dass der Druck von innen und von außen auf den ukrainischen Präsidenten gewirkt hat.
Soweit Rebecca mit ihrer Einschätzung. Und natürlich hat man auch in Russland verfolgt, was da in der Ukraine passiert ist. Das Institute for the Study of War hat über Befürchtungen berichtet, dass diese politische Krise in Kiew Russland in die Hände spielen könnte. Kreml-Funktionäre, Propagandisten und Sprachrohre instrumentalisierten diese Proteste, um bestehende russische Narrative zu verbreiten, die die ukrainische Regierung als korrupt und illegitim darstellen sollen, um so weitere westliche Unterstützung für die Ukraine zu verhindern.
Und diese Propaganda wurde ja hier und da auch in Deutschland bereitwillig übernommen von interessierter Seite. Während in Kiew protestiert wurde, hat ja in Istanbul die dritte Runde der Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine und Russlands stattgefunden. Ich hatte ja bereits in unserer Ausgabe am Dienstag davon gesprochen, dass die Vorzeichen vor diesem Gespräch jetzt nicht so wahnsinnig mutmachend seien. Und auch die Ergebnisse, war so ein bisschen vorhersehbar, geben eigentlich wenig Anlass für Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges.
Es war, Kai, wirklich wenig von diesem Treffen erwartet worden und es ist auch wenig dabei herausgekommen. Vereinbart wurde, wie schon bei der vorherigen Verhandlungsrunde im Juni, ein weiterer Gefangenenaustausch. Die Zahl liegt diesmal bei je 1200 Gefangenen. Außerdem ist Russland offenbar bereit, die sterblichen Überreste von mehr als 3000 getöteten ukrainischen Soldaten zu übergeben. Ansonsten fordert Zelensky wie der Westen eine sofortige und bedingungslose Waffenruhe, was die russische Führung seit Monaten bekannterweise zurückweist. Russland hat lediglich kurze Waffenruhe mit einer Dauer von 24 bis 48 Stunden am Frontverlauf angeboten, damit in dieser Zeit Sanitäter und Soldaten die Möglichkeit erhalten, Verletzte und Getötete zu bergen. Russland bleibt bei seinen Maximalforderungen, auch die sind bekannt. Unter anderem, dass die Ukraine alle 4 von Russland beanspruchten Gebiete und die Krim komplett an eben Russland abtritt, dass sie auf westliche Militärhilfe verzichtet, genauso wie auf einen NATO-Beitritt.
Der Militärexperte Franz-Stefan Gadi übrigens, den wir gleich noch ausführlich hören, hat mir gesagt, er habe bei seinem Frontbesuch in der Ukraine jedenfalls keinerlei Hinweise auf einen Friedenswillen Russlands oder ein Abflauen der Kämpfe wahrgenommen, im Gegenteil.
Die russischen Angriffsoperationen gehen unvermindert weiter, egal was auf der diplomatischen Ebene zu passieren scheint.
Wie geht's jetzt weiter auf dieser diplomatischen Ebene? Der ukrainische Präsident Zelensky drängt ja sehr auf ein Treffen mit Russlands Machthaber Putin, habe ich zumindest den Eindruck.
Der Eindruck stimmt, Kai. Also es hieß nach diesen Gesprächen der Unterhändler von ukrainischer Seite, dass die Ukraine ein Treffen zwischen Zelensky und Putin noch vor Ende August vorgeschlagen hat. Am Freitag hat Zelensky dann noch mal erklärt, Unterhändler aus Russland und der Ukraine hätten Gespräche über ein mögliches Treffen der beiden Staatschefs begonnen. Dennoch bleibt natürlich Skepsis angebracht. Die Ukraine hat eine solche direkte Begegnung ja schon mehrfach angeregt. Für Putin kommt sie erst in einer finalen Phase möglicher Verhandlungen in Betracht. Und der russische Verhandlungsführer, der am Mittwoch dabei war, der hat auch nicht den Eindruck gemacht, dass es so bald einen gemeinsamen Termin geben könnte. Was aus meiner Sicht auch zeigt, dass Moskau diese 50-Tages-Frist, die US-Präsident Trump für ein Abkommen, für ein Waffenstillstandsabkommen gesetzt hat, nicht wirklich beeindruckt. Im Gegenteil, laut der Zeitung Kiew Independent gehen ukrainische und westliche Militärexperten davon aus, dass Russland seine Offensivoperationen während dieses 50-Tage-Zeitraums eskalieren könnte.
Gleichzeitig hat das US-Außenministerium neue Waffenlieferungen der USA an die Ukraine gebilligt.
Und zwar in Höhe von rund 275 Millionen Euro. Dazu gehören Ausrüstung für Flugabwehrraketen, gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Bradley. Dazu kommt auch Geld für Wartung und Reparatur. Außerdem hatte Trump ja schon weitere Lieferungen angekündigt. Die Ukraine soll unter anderem Patriot-Flugabwehrsysteme bekommen, wobei, und auch darüber haben wir schon mehrfach berichtet, Deutschland und weitere NATO-Länder die Kosten tragen sollen. In dieser Sache, Kai, gibt es keinen neuen Stand. Deutschland ist bereit, du hast es eingangs bereits erwähnt, 2 Patriot-Systeme abzugeben, wartet aber darauf, dass die USA zusagen, schnell Ersatz bereitzustellen, wobei sich Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, unter schnell etwa 6 bis 8 Monate vorstellt.
Weil du gerade Boris Pistorius erwähnst, das Bundeskabinett hat diese Woche ein neues Gesetz auf den Weg gebracht, um Rüstungsgüter künftig deutlich schneller beschaffen zu können. Wenn die Beschaffung so lange dauert, wie man braucht, den Namen des Gesetzes auszusprechen, dann fürchte ich, haben wir weiterhin ein Problem, um das mal übertrieben auszudrücken.
Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz, Kai. So lautet der zugegebenermaßen etwas komplizierte Name dieses Gesetzesentwurfs. Dahinter steckt, dass die Regierung bei der Aufrüstung mehr Tempo machen will. Die Beschaffungs- und Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt werden. Die Bundeswehr unter anderem Rüstungsgüter schneller und einfacher kaufen können. Ein Beispiel dafür, mehr Aufträge sollen direkt, also ohne Ausschreibung, vergeben werden. Bisher sind Ausschreibungen notwendig, wenn Vorhaben mehr als 15.000 Euro kosten. Und diese Grenze wird jetzt erhöht. Boris Pistorius hat sich dazu auch geäußert.
Künftig wollen wir für Aufträge, die unsere Verteidigungsfähigkeit stärken, eine neue Wertgrenze festsetzen. Die neue Wertgrenze liegt bei 443.000. Erst danach sind förmliche Vergabeverfahren nötig. Das betrifft insgesamt, nur mal um die Größenordnung einzusortieren, fast 8.000 Aufträge, die schneller bearbeitet werden können.
Zu dem Gesetz gehört aber zum Beispiel auch, dass Umweltstandards etwa beim Bau von Kasernen gelockert werden sollen. Insgesamt ist dieser Gesetzesentwurf für Pistorius ein Quantensprung, aber natürlich gab es auch Kritik, zum Beispiel von den Linken.
Über die aktuelle militärische Lage in der Ukraine spreche ich ja gleich ausführlich mit Franz-Stefan Gadi. Deshalb, Astrid, nur eine eher kurze Zusammenfassung von dir.
Ich mache es wirklich kurz, Kai. Am Donnerstag wurde bei russischen Angriffen auch die bekannte Altstadt von Odessa schwer getroffen. Einige historische Gebäude, die zum Weltkulturerbe der UNESCO gehören, wurden beschädigt. Man sieht auf Bildern, dass aus dem bekannten Markt Privos Flammen schlugen. Ukraines Präsident Selenskyj hat eine Antwort auf diese und weitere Angriffe angekündigt, wie auch immer diese Antwort dann aussieht. Die Ukraine versucht sich ja seit langem mit Drohnenangriffen zu wehren. In der Nacht auf Donnerstag hat Russland laut dem russischen Verteidigungsministerium 105 ukrainische Drohnen zerstört. Einen Rückschlag für die Ukraine bei der Luftverteidigung gab es am Mittwoch, denn zum ersten Mal hat sie einen von Frankreich gelieferten Kampfjet vom Typ Mirage 2000 verloren. Wegen eines technischen Defekts ist es laut dem Militär abgestürzt. Der Pilot konnte sich retten. Und damit alles Weitere, Kai, nun in deinem Gespräch mit Franz-Stefan Gadi.
Vielen Dank für diesen Überblick, Astrid. Es ist ein krasser Kontrast. Während bei uns in Deutschland die Sommerferienzeit anbricht oder bereits herrscht, wird an den Frontlinien in der Ukraine täglich erbittert weiter gekämpft. Und auch die Menschen in den ukrainischen Städten müssen angesichts des Drohnen- und Raketenterrors um ihr Überleben fürchten. Wir fanden, es ist Zeit für eine Bestandsaufnahme. 3 Jahre, 5 Monate nach der russischen Vollinvasion in der Ukraine, fast 1 Jahr nach dem ukrainischen Überraschungsgegenangriff in Kursk. Wie ist die Lage militärisch? Was droht? Wo gibt es Hoffnung? Gibt es überhaupt Hoffnung, auch in Sachen Diplomatie? Das bespreche ich mit Franz-Stefan Gadi, Militärexperte und Autor des Buches »Die Rückkehr des Krieges«, das vorgeschlagen ist für den Deutschen Sachbuchpreis. Und der Zeitpunkt für das Gespräch ist auch insofern besonders, als Franz-Stefan Gadi gerade erst, wieder einmal muss man sagen, von einem Besuch in der Ukraine zurückgekehrt ist. Ein Besuch direkt an den Frontlinien, und daher wollte ich auch zunächst von Herrn Gadi wissen, wo waren Sie und wie ist es dort überhaupt als Beobachter an der Front sich zu befinden?
Also ich möchte natürlich hier unterstreichen, dass ich nicht im Detail hier preisgeben kann, wo ich und mein Team genau waren aus Sicherheitsgründen. Wir waren in Frontnähe, an der Front, und ich möchte vielleicht hier kurz erklären, was das überhaupt bedeutet. Im Moment ist es wirklich so, in dieser Phase des Krieges, dass der Frontstreifen an die 30 Kilometer breit ist. Das heißt also von der ersten Kontaktlinie, vom vordersten Rand der Verteidigung, ja, wo sozusagen ukrainische Soldaten, russischen Soldaten in Schützengräben sich einige Meter oder auch einige hundert Meter gegenüber liegen, bis eben 30 Kilometer hinter der Front ist es so, dass mittlerweile Artillerie, Raketenartillerie, aber vor allem eben Drohnen zum Einsatz kommen und dass man hier nie ganz sicher sein kann vor der Wirkung eben von russischen Angriffsdrohnen, vor allem eben Drohnen mit Glasfaserkabeln mittlerweile, die in der Tiefe operieren. Und ich möchte auch sagen, vielleicht die größte Veränderung im Vergleich zu anderen Reisen, die wir durchgeführt haben in den vergangenen 3 Jahren, ist eben, dass die Gefahr vor allem in der Tiefe des Raums enorm zugenommen hat. Man muss immer wieder gen Himmel schauen, man schaut immer, was dort die Bedrohungslage ist, das Surren eben von Drohnenmotoren Motoren, von den Rotoren ist allgegenwärtig. Es ist immer gut, wenn es bewölkt ist, wenn es regnet, weil dann weniger Drohnen operieren können. Aber diese Gefahr und auch dieses Gefühl im eigenen Körper ist im Vergleich zur Vergangenheit hier wirklich am Ansteigen gewesen während dieser Reise. Und ja, es ist relativ ungemütlich, vor allem wenn man glaubt, man könnte eigentlich immer Opfer einer Drohnenattacke wären. Die Russen sind mittlerweile auch sehr gut im Hinterhalt legen. Das heißt also, sie positionieren Drohnen im Hinterland, die an einer Straße positioniert sind oder dort auf der Lauer liegen. Und sollte sich ein lohnenswertes Ziel quasi anbieten, steigen sie auf und greifen dieses Ziel hinterrücks an, stürzen sich immer Fahrzeuge, aber auch auf einzelne Menschen, Soldaten. Die Willkürlichkeit ist das, was, glaube ich, den größten Stress verursacht. Eben, dass man entweder willkürlich quasi durch ein Artilleriegeschoss getroffen werden kann oder eben vor allem jetzt durch Drohnen. Und ja, in dieser Hinsicht sind die Sicherheitsvorkehrungen natürlich zusätzlich gesteigert worden, auch innerhalb unserer Gruppe. Eben, wir mussten immer sehr genau abwägen, wo wir hinfahren, wo wir nicht hinfahren. Vor einigen Monaten konnten wir noch problemlos zu den meisten Brigadegefechtsständen fahren. Jetzt ist es mittlerweile so, dass alle Brigadegefechtsstände, die mehrere Kilometer hinter der Hauptkampflinie liegen, eben auch unter Beschuss liegen, beziehungsweise die Zufahrtsstraßen hier unter Beschuss liegen. Und ja, es vermittelt einfach ein Gefühl der Unsicherheit. Und diese Gefechtsstreifen ist mittlerweile eben 30 Kilometer breit, ja.
Volles Verständnis dafür, dass Sie Ihre genauen Standorte nicht preisgeben möchten, aber damit wir grob ein bisschen mehr Orientierung haben, können Sie uns ungefähr sagen, wo in der Ukraine Sie sich befunden haben?
Nun, wir waren an verschiedensten Stellen der Front, mit dem Schwerpunkt natürlich in der südlichen Region von Donetsk. Warum natürlich? Weil dort die Hauptangriffsachse oder die Hauptangriffsachsen der russischen Streitkräfte sich befinden. Hier ist klar der Schwerpunkt gesetzt der russischen offensiven Operationen. Ich möchte nicht wirklich von einer russischen Sommeroffensive hier sprechen. Ich glaube, hier vermitteln die Medien ein falsches Bild. Die russischen offensiven Operationen, das heißt die Angriffe auf ukrainische Stellungen, haben bereits im März zugenommen. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwann einmal im Sommer damit Schluss sein wird. Ich glaube, die russischen Angriffsoperationen werden an Intensivität gewinnen. Sie werden wahrscheinlich auch an Größe gewinnen und sie werden aber mit großer Wahrscheinlichkeit in den Herbst, vielleicht sogar in den Winter weitergehen. Also hier von einer Sommeroffensive zu sprechen, halte ich für falsch. Nun, wir waren im südlichen Raum von Donetsk, wo im Moment es sehr brenzlig wird um die Städte Pokrovsk und Konstantinewka. Hier ist es so, dass die Gefahr in Verzug besteht, dass ukrainische Truppen eingeschlossen werden. Die große Frage ist, können sich die ukrainischen Truppen rechtzeitig aus Pokrovsk oder auch aus Konstantinewka zurückziehen, können sie auch ihr Material mitnehmen. Was wir gesehen haben in den letzten Tagen ist hier, dass die Russen vor allem an den Flanken Fortschritte gemacht haben. Das heißt also, sie bedrohen die Verbindungsstraßen, vor allem im Raum Pokrovsk. Und hier ist eben die Frage, während die Ukrainer sich hier zäh verteidigen, wird es möglicherweise vielleicht ein zweites Bachmut werden, also die bekannte Schlacht, die im Jahr 2023 im Winter eben stattfand, eben wo die ukrainischen Streitkräfte, aber auch die russischen Streitkräfte monatelang um die Stadt Bachmut gekämpft haben, auch im Donbass, ja, und beide Seiten dort aber sehr hohe Verluste erlitten hatten. Wird es also ein Replay sozusagen geben, eben von Bachmut in Pokrovsk, das bleibt abzuwarten. Wird es einen Rückzugsbefehl geben der ukrainischen Streitkräfte? Ja, das ist für mich im Moment vielleicht die dringendste Frage. Und hier ist es ganz klar, dass Russland den Schwerpunkt gesetzt hat. Deshalb haben wir sehr viel Zeit in dieser Region entlang dieser Hauptangriffsachsen auch verbracht in den letzten Tagen.
Jetzt haben Sie, Herr Gadi, schon so wahnsinnig viel angesprochen, worüber wir gleich noch vertiefend reden können. Ich nehme jetzt erstmal nochmal den Begriff Sommeroffensive raus, weil Sie sagen, das sei eigentlich keine, soll heißen, Sie gehen schon davon aus, dass die russischen Angriffe noch zunehmen werden. Also wir hatten schon vor ein paar Wochen mal in unserem Podcast gesagt, ja, diese Sommeroffensive hat jetzt vermutlich begonnen, aber so riesige Verschiebungen gab es ja bislang nicht auf dem Schlachtfeld. Also wovon gehen Sie aus, was da jetzt noch kommt?
Also zuerst einmal, ich weiß nicht, wie dieser Ausdruck überhaupt in die Medien gekommen ist von einer Sommeroffensive und wer diesen Ausdruck wirklich erfunden hat. Ich glaube, das kommt jedes Jahr wieder, eben, dass es eine Sommeroffensive gehen wird. Und wie gesagt, vermittelt meines Erachtens nach ein komplett falsches Bild, was tatsächlich hier passiert. Ja. In Wirklichkeit ist es nämlich so, dass das Hauptaugenmerk der russischen Angriffsoperationen nicht so sehr territorialer Gewinn ist im Moment, sondern wirklich die Abnutzung eben der ukrainischen Streitkräfte. Und ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, dass man vor Ort ist, nicht seine Analyse rein auf jetzt soziale Medien oder Kontakte eben aus der Ferne basiert oder eben anekdotenhaft eben mit einzelnen Soldaten, Offizieren spricht, sondern wirklich systematisch schaut, wie gehen die russischen Angriffsspitzen vor entlang der gesamten Front, ja? Wie stellen sich die Operationen dar? Und dann kommt man relativ schnell zum Schluss, okay, eine tatsächliche groß angelegte Offensive würde anders strukturiert sein, würde anders beginnen, würde anders durchgeführt werden. Und was wir sehen tatsächlich ist eben, dass russische Gruppen in kleinerer Anzahl angreifen, ja, 2, 4 Soldaten teilweise unterstützt, vielleicht auch sogar durch Motorräder, mechanisierte Verbände, die im kleineren Rahmen angreifen, also ab und zu Schützenpanzer, Kampfpanzer, die hier mit angreifen, aber kontinuierlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche permanent im kleineren Rahmen angreifen, um den Ukrainern nicht eine Verschnaufpause zu geben. Ja, das heißt also, dieser Großangriff oder diese großen massierten Angriffe, die in einer Offensive stattfinden würden, wo es dann wirklich darum geht, tief in den feindlichen Raum vorzudringen, ist nicht nur nicht möglich wegen der permanenten Drohnengefahr oder eben der Gefechtsfeldaufklärung, die eben solche Ziele leicht bekämpfen lassen würde, sondern vielmehr ist es auch nicht die Absicht der russischen Streitkräfte, hier im großen Stil anzugreifen, sondern langsam und stetig einfach die ukrainischen Streitkräfte hier zu ermatten. Gleichzeitig passiert es natürlich so, dass die ukrainischen Streitkräfte taktische Rückzüge durchführen müssen. Aber es gibt nicht diese Sommeroffensive, wie sie vielleicht medial dargestellt wird. Es ist viel besser davon zu sprechen, es gibt russische Angriffsoperationen, die im März angefangen haben und die das ganze Jahr überlaufen werden. Und der limitierende Faktor wird materieller und menschlicher Natur sein. Das heißt also, das Personal, das den Russen möglicherweise ausgehen könnte, oder das Material, das heißt die Munition bzw. die Fahrzeuge, die Artillerie, die Drohnen. Im Moment schaut es aber nicht danach aus, dass es den Russen ausgehen wird, bis zumindest zum Ende des Jahres hin. Daher ist für mich der Appell klar, bitte reden wir nicht von einer Sommeroffensive, sondern einfach von diesen Angriffsoperationen.
Das heißt, Sie haben ja aber auch angedeutet, dass möglicherweise Personal und Material ein Problem werden könnten für die russische Seite. Trotzdem scheint ja Putin im Moment der Meinung zu sein, diesen Abnutzungskrieg am Ende länger durchhalten zu können als die Ukraine und der Westen und ihn auch gewinnen zu können. Oder sehe ich das falsch?
Ja, die große Frage in der Militäranalyse hier ist immer, schauen wir wirklich auf die richtigen Kriterien hier, um zu sagen, okay, Russland kann diesen Abnutzungskrieg vielleicht doch nicht so lange durchhalten, wie man sich denken würde. Eins muss ich dazu sagen, ich bin kein Ökonom, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Wirtschaftslage sich in Russland darstellt, mit Ausnahme der Rüstungsindustrie. Hier sehe ich doch, dass die Produktion weiterhin fortgeführt werden kann, zumindest ins Jahr 2026. Ich sehe auch, dass genügend Munition produziert wird. Ich sehe, dass genügend gepanzerte Fahrzeuge, Artillerie und andere Dinge produziert werden, dass dieser Krieg eben fortgeführt werden kann. Ich sehe auch, dass die Unterstützer Russlands, Nordkorea, Iran, China natürlich auch im Hintergrund Russland tatkräftig unterstützen, ja. Aber ich glaube, wir müssen andere Kriterien wählen, die wir vielleicht vor einem Jahr noch gewählt hätten, jetzt um die Kampfkraft der russischen Streitkräfte zu ermitteln. Ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel. Die Rolle der Artillerie hat sich teilweise stark verändert. Das heißt, beide Seiten feuern weniger Artilleriegranaten. Das heißt also jetzt, wenn wir eine Metrik anlegen würden, die quasi analysiert, wie viele Granaten Russland im Jahr produziert, und wir sagen würden, okay, Russland produziert weniger Granaten jetzt da, daraus würden wir ableiten, okay, die Russen können diese Kriegsführung nicht durchführen. Dann wäre das vielleicht eine falsche Schlussfolgerung, weil Artillerie im Vergleich zu Drohnen in den letzten Monaten weniger an Bedeutung hatte. Ja? Das gleiche gilt für gepanzerte Fahrzeuge. Wir reden immer sehr stark, wann die sowjetischen Arsenale leer sein würden und wann Russland quasi nur rein neu produziertes Gerät zur Verfügung hätte. Ja, das stimmt, aber die Frage ist, wenn sich die Angriffstaktik ändert, wenn gepanzerte Fahrzeuge an sich nicht eingesetzt werden mehr im größeren Rahmen, ist das auch also der richtige Fokus hier. Also ich gebe Ihnen hier nur 2 Beispiele, dass man hier sehr vorsichtig immer vorgehen muss, ja, und eben sehr schwierig Schlussfolgerungen ziehen kann, was tatsächlich hier passiert und wer letztendlich eben die Überhand hier gewinnen könnte. Was klar ist, ist natürlich, dass die militärische Produktionsleistung Russlands der ukrainischen überlegen ist, ja. Gleichzeitig auch, dass Russland größere Personalreserven hat. Aber das hat an und für sich selten tatsächlich alleine gereicht, um Kriege zu gewinnen bzw. um Kriege zu verlieren.
Jetzt hatten Sie die Drohnen ja schon angesprochen. Da vollzieht sich ja die Entwicklung teilweise so schnell, dass wir alle paar Wochen neuen Stand haben. Sie haben die Steuerung per Glasfaser angesprochen. Da habe ich auch schon mal Berichte gehört, dass das auch schon wieder fast als altmodisch gilt. Was tut sich auf diesem Feld aus Ihrer Sicht und was haben Ihre Erfahrungen da an den Frontlinien gezeigt?
Und ich glaube, die wichtigste Erfahrung in dieser Hinsicht ist, dass wir viel zu viel Zeit damit verschwenden, einzelne Waffensysteme im Detail zu analysieren, einzelne Technologien, und dass wir übersehen, dass der Verbund eigentlich oder der Kampf der verbundenen Waffen, wie ich es immer nenne, an sich das wichtigste Element ist. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, weil ich die Artillerie erwähnt habe vorher.
Ja.
Es gibt ja immer wieder diese Statistiken, dass 70%, 80%, 90%, 95%, 98%, je nach Frontabschnitt eben der Verlusten auf beiden Seiten mittlerweile Drohnen zuzuschreiben ist. Diese Statistik ist aber leicht verfälscht aus dem Grund, weil es tatsächlich so ist, dass ohne die Artillerie, das heißt also ohne die Explosionsgeschosse, die von Panzerhaubitzen, Haubitzen oder anderen Rohren eben verschossen werden, tatsächlich es erst den Drohnen ermöglichen, ihre Ziele effektiv zu bekämpfen. Was meine ich damit? Artillerie auf dem modernen Gefechtsfeld in der Ukraine wird benutzt, um den Gegner zu unterdrücken, das heißt niederzuhalten, ihn daran hindern anzugreifen. Ja. Es wird aber auch gleichzeitig genutzt, um breitenwirksam quasi Deckungen zu zerstören. Das heißt also, mittlerweile ist es so auf dem Gefechtsfeld, dass es nahezu keine Stellungen mehr gibt auf offenem Feld, weil diese Stellungen, diese Grabensysteme eben sehr leicht bekämpft werden können. Deshalb ist es so, dass wenn man sich die Front anschaut und auch dort ist, sind alle Stellungen irgendwo entlang von Waldzeilen oder in Städten, in Dörfern, in Häusern, irgendwo, wo eben verbautes Gelände ist. Ja. Die Artillerie kann quasi diese Gebiete unter Anführungszeichen, und das ist vielleicht jetzt ein schreckliches Wort, das ich verwende, auflockern. Ja. Das heißt also mit Geschossen dort rein schießen, dass die Deckung weggeschossen wird, dass die Bäume weggeschossen werden und dann erst kommen die Drohnen zum Einsatz, die dann eben einzelne Soldaten oder einzelne Stellungen eben zerstören können. Drohnen spielen natürlich hier eine extrem große Rolle, aber es ist der Verbund. Es ist nicht nur die Drohnenkriegsführung alleine, sondern es ist eben die Kombination mit Artillerie, die Kombination mit der Infanterie, die dann natürlich auch angreift und Grabensysteme nimmt und die letztendlich dann auch Territorium okkupieren. Ja, das ist das Wichtige. Aber speziell auf die Drohnenfrage angesprochen, möchte ich schon sagen, ich glaube, das Wichtigste, was ich mitnehme aus dieser Reise, ist, dass den ukrainischen Streitkräften langsam die Überlegenheit in der Drohnenkriegsführung entlang einzelner Angriffsachsen, aber vor allem im südlichen Raum von Donetsk gegenüber den Russen abhanden kommt. Und das ist sehr gefährlich und kann sich auch noch als sehr gefährlich auswirken.
Abhanden kommt, wenn ich da nachfragen darf, abhanden kommt, weil Russland Drohnen in so großer Stückzahl mittlerweile zu produzieren in der Lage ist?
Genau, das ist ein Teil. Aber was viel wichtiger ist, ist nicht nur die quantitative Überlegenheit der russischen Drohnen und auch nicht jetzt technisch qualitativ. Qualitativ sind beide Seiten noch ungefähr auf der gleichen Ebene in einzelnen Kategorien, obwohl man sagen muss, dass im Bereich der Glasfaserkabeln Russland hier deutlich eine Überlegenheit gezeigt hat und die Ukraine hier gerade versucht, eben aufzuschließen. Es ist vielmehr der systematischere Ansatz eben der russischen Drohnenoperationen, die ich jetzt gesehen habe, die ich auch selbst gespürt habe, wie gesagt, im Bereich 20 bis 30 Kilometer hinter der Front, was eben vor ein paar Monaten noch möglicherweise 5 bis 10 Kilometer war, ist mittlerweile eben der Wirkungsbereich der russischen Drohnen expandiert auf bis zu 30 Kilometer in einer größeren Anzahl. Es ist der systematischere Ansatz eben, der mir hier zu denken gegeben hat auf russischer Seite. Das heißt also, die Russen haben es wirklich geschafft, ein Drohnenkriegsführungssystem zu etablieren eben, wo quasi die Front aufgeteilt wird in einzelne Sektoren und wo in diesen einzelnen Sektoren einzelne Einheiten gezielt Angriffe durchführen, nicht so sehr auf die gesamte Breite der ukrainischen Truppen, sondern gezielt auf ukrainische Drohnenteams, auf die ukrainische Logistik zur Unterstützung von Drohnenoperationen. Und dadurch eben quasi langsam, aber stetig den Ukrainern die Luftherrschaft in den niedrigen Höhen entreißen. Das heißt also zwischen 0, also zwischen dem Boden sozusagen, und 3000 bis 4500 Meter eben in diesen niedrigen Höhen quasi die Luftherrschaft langsam erkämpfen. Und das ist enorm problematisch, weil das gesamte ukrainische Verteidigungssystem an sich ist aufgebaut auf Überlegenheit im Drohnenbereich. Ja. Wenn man sich das ukrainische Verteidigungssystem anschaut, ist es so, am Boden ist es, gibt es die Infanterie, gibt es die Befestigungen, die Stellungen, unterstützt durch Minen oder beschützt durch Minen, im Hinterland unterstützt durch die Artillerie. Aber vor allem ist es darum gegangen, dass die Ukraine versucht hatte, über die letzten Monate wegen ihrer materiellen Unterlegenheit und personellen Unterlegenheit durch überlegene Drohnenkriegsführung eben hier den Russen quasi sich entgegenzustellen und das System eben so aufrechtzuerhalten, eben über längere Zeit, dass sich die russischen Streitkräfte abnutzen. Daher ist der Schwerpunkt hier sehr richtig gewählt von der russischen Seite, quasi dieses System oder dieses ukrainische Verteidigungssystem zu kollabieren, indem er eben den Schwerpunkt darauf setzt, auf quasi den Schlüssel, wie dieses System quasi in sich zusammenbrechen könnte. Ja. Das sehen wir gerade. Ich sage jetzt nicht, dass Russland Erfolg haben wird, die Überlegenheit oder die Luftüberlegenheit zu gewinnen. Aber die Situation ist sehr brenzlig und in Teilen der Front ist es schon so geschehen, dass zumindest temporär die Russen Überlegenheit hier errungen haben. Und das ist, glaube ich, eine sehr kritische Phase, ja, die schon einen größeren Einfluss haben könnte auf das Kampfgeschehen entlang der gesamten Front.
Sie hatten ja auch gesagt, wenn wir uns einzelne Frontabschnitte nochmal anschauen, ganz klar im Fokus der russischen Kriegführung natürlich der Donbass, die Region um Pokrovsk herum. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, da muss sich dann wahrscheinlich an diesem kritischen Abschnitt irgendwann die ukrainische Armee die Frage stellen, wann ist der richtige Zeitpunkt, dort die Verteidigungslinien aufzugeben, oder?
Ich glaube, sich zurückzuziehen, ja, auf Verteidigungslinien im Hinterland. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, also es wird unumgänglich sein, dass die ukrainischen Streitkräfte sich aus Teilen des Donbasses in den kommenden Monaten zurückziehen werden müssen. Wie gesagt, aber der Fokus ist natürlich auf territoriale Eroberung. Das ist auch ganz klipp und klar. Die russische Absicht im Moment ist aber hauptsächlich, ukrainischen Streitkräften so hohe Verluste wie nur möglich hinzuzufügen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die ukrainischen Streitkräfte. Und hier ist es so, dass es in der Vergangenheit der Fall war, dass die ukrainischen Streitkräfte zu oft zu Gegenangriffen angetreten sind, zu oft Gegenstöße durchgeführt haben. Es bleibt also abzuwarten, ob es hier möglicherweise auch eine Veränderung geben wird, eben, dass nicht wirklich jeder Meter Territorium tatsächlich bis auf den letzten Mann verteidigt werden muss, dass es quasi eine gewisse Flexibilität in der Verteidigung gibt auf ukrainischer Seite, die dann die eigenen Verluste niedriger hält. Ja. Also die größte Unsicherheit für mich ist nach wie vor, wann werden die ukrainischen Truppen einen Rückzugsbefehl erhalten? Werden sie überhaupt einen Rückzugsbefehl erhalten? Und können sie sich geordnet zurückziehen in den kommenden Wochen und Monaten, je nachdem, wie die Lage sich darstellt? Und ist es dann tatsächlich so, dass die Front sich im südlichen Raum von Donetsk stabilisieren kann?
Das klingt zumindest nicht danach, als würde die Ukraine in irgendeiner Form wieder in die Offensive, in die Initiative kommen. Gibt es denn, wenn wir von einzelnen Frontabschnitten reden, irgendeinen Abschnitt, den wir jenseits vom Donbass besonders beachten sollten? Es gab ja Meldungen, dass vor ein paar Wochen die russischen Truppen erstmalig in den Oblast Dnipropetrovsk auch eingedrungen sind. Ist das bedrohlich aus Ihrer Sicht?
Nun, ich glaube, erstens zu Ihrem Kommentar, die ganze Situation im südlichen Raum Donetsk schließt nicht aus, dass die Ukraine nicht irgendwo in die Offensive übergeht. Die Situation war brenzlig in den letzten Monaten, auch im letzten Jahr. Und im letzten Jahr im Sommer, wenn Sie sich erinnern können, fand ja die Operation im Raum Kursk statt.
Genau, Anfang August war das.
Ja, genau. Also ich würde das hier jetzt nicht ausschließen. Und man muss auch sagen, dass die Lage im Donbass an sich nicht stabil war über die letzten 12 Monate und darüber hinaus. Die Lage ist nicht katastrophal, das möchte ich auch jetzt da unterstreichen. Es wird nicht zu einem Zusammenbruch der ukrainischen Front kommen. Die Front im Gesamten ist relativ stabil, mit Ausnahme eben im südlichen Raum von Donetsk. Das möchte ich auch unterstreichen. Ich glaube, was wir sehen, ist, dass die Situation sich im Raum Sumy stabilisiert hat. Die wurde stabilisiert, weil die ukrainischen Streitkräfte hier Eliteverbände in die Region verlegt haben, den russischen Vormarsch aufhalten haben können, teilweise auch Territorium zurückgewinnen haben können. Ja. Dieser Teil der Front ist also relativ stabil. Was wir sehen, ist, dass möglicherweise neue Angriffsoperationen im Raum Saporischschja, also im Süden der Ukraine, stattfinden könnten, dass hier die Russen hier möglicherweise eben ihre Angriffsoperationen vergrößern, erweitern, verstärken werden in den kommenden Wochen und Monaten. Und ja, es kann sein natürlich auch, dass westlich von Pokrovsk die Russen in den nächsten Oblasten weiter vorrücken wollen. Ja, die Frage hier, die sich mir immer stellt, ist, gibt es genügend Kräfte innerhalb der russischen Streitkräfte, dass sie tatsächlich gleichzeitig eben quasi Pokrovsk umschließen können, dann quasi den Rücken der Ankerstädte Kramatorsk und Slowjansk im Donbass eben fallen können und dann gleichzeitig eben eine andere Angriffsachse weiter quasi in Richtung der Dnipro vorstößt. Im Moment zeigt sich das mir nicht, ja, dass Russland die Kräfte hierzu hätte. Ja. Das kann sich natürlich aber noch ändern.
Sumy, nur noch mal zur Erklärung, ist der Abschnitt im Norden der Ukraine. Da redet Russland ja auch beständig davon, dass es hier eine Pufferzone errichten wolle. Aus meiner Sicht ein bisschen Euphemismus, weil das ja bedeutet, man erobert da ukrainisches Gebiet. Und es klingt so, als müsste sich Russland gegen die Ukraine verteidigen, aber eigentlich ist es ja umgekehrt. Hat Putin da irgendwie Erfolg oder warum redet er überhaupt davon, dass er Pufferzonen braucht?
Einerseits natürlich, um der eigenen Bevölkerung in der Grenzregion zu versichern, eben, dass die russischen Streitkräfte hier die eigene Bevölkerung, das eigene Land schützen. Zweitens, speziell was Sumy betrifft, ist es auch so, dass Sumy ein enorm wichtiger logistischer Umschlagplatz ist. Russland hat sicher die Ambitionen, früher oder später hier diese Logistikoperationen zu unterbinden. Das heißt also, hier wirklich mit Wirkmitteln anzugreifen, die Stadt nach und nach eben zu bedrohen und dann auch wahrscheinlich unbewohnbar zu machen. Die Frage ist, was der Zeitraum sein wird. Wird es gelingen? Ich sehe im Moment nicht, dass Russland die Kräfte hätte, in die Stadt selbst einzudringen, beziehungsweise hier einen monatelangen Häuserkampf gerne führen würde. Aber diese Pufferzonen, ja, ich glaube, die werden bleiben, solange die ukrainischen Streitkräfte nicht stark genug sind, eben hier die russischen Besatzer zu vertreiben. Ja.
Gut, ich fasse zusammen, Sie halten die Lage alles andere als katastrophal für die Ukraine. Sie haben gesagt, Durchbrüche auch von russischer Seite sind eigentlich eher nicht zu erwarten. Wir sollten, glaube ich, weil wir auch schon das Personal angesprochen haben, auch noch einen Moment über Ausrüstung der Ukraine reden. Da gibt es ja Bewegung neuerdings, weil die Trump-Regierung sich bereit erklärt hat, doch neue Waffen zu liefern, beziehungsweise Europa liefert und die USA liefern dann an die Europäer, unter anderem die Deutschen, das nach, was die an die Ukraine gegeben haben. Was wird da aus Ihrer Sicht besonders gebraucht von ukrainischer Seite und hat das auch einen psychologischen Effekt? Nimmt man das an der Front wahr, dass sich da möglicherweise etwas tut, was Nachschub angeht?
Also der allgemeine Eindruck ist mittlerweile ein viel positiver als noch vor einigen Monaten, wo ich das letzte Mal in der Ukraine war. Man merkt spürbar eben, dass es hier eine gewisse Aufbruchstimmung wieder gibt, was vor allem die amerikanische militärische Unterstützung betrifft. Das sogenannte Worst-Case-Szenario ist nicht eingetreten, eben dass die Ukraine quasi sich selbst überlassen wurde. Aber das dürfte oder darf nicht hinwegtäuschen von dem Faktum eben, dass die Trump-Regierung, Washington, die Vereinigten Staaten es sehr deutlich immer wieder unterstrichen haben, dass sie früher oder später eben das Ukraine-Problem unter Anführungszeichen an die Europäer übergeben wollen. Und hier müssen wir natürlich jetzt, da wir als Europäer gezielter handeln, strategischer denken. Und ich glaube, das Wichtigste hier ist, und das unterstreiche ich immer wieder, ist, dass wir ganz klar definieren, was die Ukraine für die europäische Sicherheitsarchitektur bedeutet und was sie nicht bedeutet. Nur dann können wir auch Risiken abwiegen, was wir gewillt sind zu tun, um die Souveränität der Ukraine aufrechtzuerhalten oder sie eben unter russischen Einfluss fallen zu lassen. Das ist, glaube ich, der eine wichtige Punkt. Der zweite Punkt, den ich noch kurz vielleicht erwähnen will, ist, ich sage, dass die Front stabil ist und dass die militärische Situation im Moment nicht katastrophal ist. Das kann sich natürlich immer wieder relativ schnell ändern. Ja, also muss ja wirklich auch demütig sein. Und ich kann dann immer nur wenige Wochen vorausblicken. Und aus diesem Grund bin ich auch immer wieder dort mit meinem Team, weil einfach die Datenerhebung sehr langwierig ist und diese Daten dann aber nur eine Projektionskraft haben von wenigen Wochen oft. Ja, also die Situation kann sich auch relativ schnell wieder ändern, möchte ich immer wieder unterstreichen. Kriegsführung ist ein enorm komplexes Unternehmen und das kann man nicht nur auf 3-4 Datenpunkte herunterbrechen. Was die Luftverteidigung betrifft, ich glaube, in dem Bereich ist es so, dass die westliche Unterstützung noch am notwendigsten gebraucht wird, vor allem im Bereich der Langstreckenflugabwehr gegenüber ballistischen Raketen und Marschflugkörpern. Und hier ist es so, dass natürlich zusätzliche Abfangraketen für die Patriot-Luftabwehrsysteme benötigt werden. Hier ist natürlich Deutschland gefragt. Ich hatte aber den Eindruck, dass die Lage weniger kritisch ist im Bereich der Abfangraketen, als es vielleicht medial vermittelt wird. und dass die Ukraine hier möglicherweise einige Monate noch gut mit dem vorhandenen Raketen haushalten könnte. Ich glaube, die viel größere Gefahr im Moment ist, wie kann man den Bedrohungen dieser Massenangriffe durch russische Drohnen Herr werden. Auch hier habe ich, und das ist eine optimistische Note, technologische Lösungen gesehen, die sehr effektiv gegen auch die neuesten Varianten der sogenannten Shahid- oder Garand-Drohnen aktiv sein können. Also möglicherweise ist es so, dass selbst wenn Russland in einigen Wochen eben mit Tausenden von Drohnen die Ukraine überschattet und diese Angriffe durchführt, dass möglicherweise es Gegenmittel geben wird auf ukrainischer Seite. Die Frage ist nur, wie schnell können die produziert werden und eingesetzt werden. Ja? Und im Moment ist es so, dass die Ukraine an der Front sich adaptieren muss, aber natürlich auch die eigene Luftverteidigung adaptieren muss, ja, gegenüber der wachsenden Bedrohung aus Russland.
Das wären dann die sogenannten Interceptor-Drohnen, ne? Also was man ja bräuchte, um eben nicht mit Patriot oder Iris-T irgendwie Drohnen bekämpfen zu müssen, was ja sehr teuer ist, wie wir wissen.
Ja, das sind einerseits, Sie sprechen es richtig an, ja, die Interceptor-Drohnen, aber es sind auch andere Systeme im Bereich der elektronischen Kriegsführung, die getestet werden, dann zusätzliche Kurzstrecken-Flugabwehrsysteme eben. Eine Kombination, wie gesagt, ich unterstreiche immer wieder diesen Ansatz eben des Kampfes der verbundenen Waffen, aber ich glaube, Interceptor-Drohnen werden die wichtigste Rolle möglicherweise spielen in den kommenden Wochen und Monaten eben, was die Bekämpfung von Shahid-Drohnen aus Russland betrifft.
Herr Gadi, ich würde gerne noch eine Frage in Richtung Diplomatie auch stellen. Jetzt gibt es ja einen Verhandlungstisch in Istanbul. Gab es wieder direkte Gespräche Russland-Ukraine, aber sehr kurz und eigentlich ohne Fortschritte auf diplomatischem Weg. Was wäre denn aus Ihrer Sicht nötig, um den russischen Machthaber Putin dazu zu bewegen, doch ernsthaft zu verhandeln?
Also als ersten Punkt möchte ich hier vielleicht erwähnen, dass mir nicht in den letzten Wochen, wo ich in der Ukraine war, entlang der Front oder was ich auch erlebt habe oder auch in der Etappe in irgendeiner Weise gezeigt hätte, dass Russland gewillt wäre, seine Angriffsoperationen zu reduzieren, beziehungsweise dass es in irgendeiner Weise eine Manifestation gegeben hätte vom russischen Friedenswillen. Im Gegenteil, also die russischen Angriffsoperationen laufen fortwährend. Es fallen auch sehr viele Zivilisten eben russischen Angriffen in der Etappe zum Opfer, also 10, 20, 30 Kilometer hinter der Front. Ja, und die russischen Angriffsoperationen gehen unvermindert weiter, egal was auf der diplomatischen Ebene zu passieren scheint. Ich glaube, der einzige wirkliche Weg oder die Theorie des Erfolges sozusagen für die Ukraine ist, den russischen Streitkräften so erhebliche Verluste zuzufügen, im Gegenzug zu sehr geringen territorialen Eroberungen, dass es früher oder später im Kreml ein Umdenken gibt. Ja. Ob es das geben wird, kann ich nicht sagen. Man muss auch natürlich immer wieder Eskalationsrisiken hier abwägen in dieser Hinsicht, aber das scheint mir im Moment der einzige tatsächliche Weg zu sein, die Kosten einfach für Russland, diesen Krieg zu führen, nach oben zu schrauben. Ich weiß, wenn ich ihm sage, okay, dieser Krieg muss einfach weitergeführt werden, dann ist das natürlich sehr leicht gesagt jetzt. Wenn ich das hier aus Wien, Österreich sage, im Land, das im Frieden ist, oder jetzt auch in Deutschland sitzen würde. Ja. Ich meine, dieser Krieg geht weiter, jeden Tag enorme Verluste, die man hier auch mitbekommt. Und die Bevölkerung ist einfach auch mittlerweile kriegsmüde in der Ukraine. Sie hat natürlich nach wie vor einen ungebrochenen Widerstandswillen. Ja. Und ich habe mit einigen Leuten gesprochen in Kiew selbst. Ein junger Vater, der ein 3-monatiges altes Kind hat. Und ich habe gefragt, ja, willst du nicht mit deinem Kind aus Kiew weg? Ja, willst du nicht deinen jungen Sohn in Sicherheit wiegen? Ja, weil diese ganzen Angriffe, die jetzt stattfinden, auch im Stadtzentrum, eben durch Shahid-Drohnen, ballistische Raketen, Marschflugkörper und so weiter. Und er hat gesagt, nein, also wenn ich Kiew verlasse, dann muss ich rausgetragen werden, ja, aus dieser Stadt. Also dieser Widerstandswille ist nach wie vor ungebrochen innerhalb der ukrainischen Bevölkerung. Und sie sehen auch, glaube ich, ein, dass der einzige Weg ist, den Russen hier quasi zu zeigen, dass dieser Wille des Widerstands ungebrochen ist und dass sie durchaus fähig sind, den russischen Aggressoren noch erhebliche Verluste zuzufügen. Also in dieser Hinsicht sehe ich das als den einzigen Weg. Natürlich ist es so, dass die politische Ebene die entscheidende Ebene ist, und würde Wladimir Putin morgen sagen, jetzt ist der Krieg zu Ende, wäre das natürlich ein deutliches Signal, dass der Krieg früher oder später tatsächlich enden könnte, und es obliegt in Wirklichkeit nur einer einzigen Person, diesen Krieg zu beenden. Das wissen wir alle, und das ist Wladimir Putin im Kreml, beziehungsweise das System, das Wladimir Putin etabliert hat. Und in dieser Hinsicht geht es darum, eigentlich die Entscheidungsfindung einer einzelnen Person zu beeinflussen. Ob das tatsächlich geschieht, indem er den russischen Streitkräften größere Verluste hinzufügt, kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Aber es ist, glaube ich, das einzige Werkzeug, mit dem wir im Moment arbeiten können.
Eine letzte Frage zum Schluss noch, weil wir auch in unserem letzten Interview zum Beispiel darüber gesprochen haben, wie nötig oder sinnvoll es ist, auch US-Raketen, Tomahawk und so weiter in Deutschland zu stationieren. Es gibt ja hierzulande eine intensive Debatte auch darüber, wie stark Russland eigentlich aufrüstet, wie sehr wir uns auch als NATO-Staaten Sorgen machen sollten in ein paar Jahren. Wie sehen Sie diese Diskussion im Moment? Und gibt es da in irgendeiner Form neue Erkenntnisse, was auch die Stärke und die Kriegsmaschinerie, so muss man sie ja nennen, in Russland betrifft?
Also ich glaube, es ist wichtig zu unterscheiden einerseits zwischen der Intention, Russland möglicherweise die NATO anzugreifen beziehungsweise den Krieg nach Europa zu tragen in ein paar Jahren und dann die Fähigkeit, die Kapazität, die Einsatzbereitschaft, die die russischen Streitkräfte hierzu haben werden in mittlerer bis langfristiger Zukunft. Die Intention ist meines Erachtens nach unklar. Es gibt Signale, selbstverständlich, dass Wladimir Putin, der Kreml, die NATO testen wollen im Baltikum oder in anderen Teilen Europas. Was die Einsatzbereitschaft betrifft, die Kapazität, also die Größe der russischen Streitkräfte betrifft und die Fähigkeiten der russischen Streitkräfte betrifft, ich glaube schon, dass sollte die hochintensive Phase des Krieges in der Ukraine langsam jetzt in diesem Jahr, im nächsten Jahr heruntergefahren werden, dass in einigen Jahren eine deutlich besser ausgebildete, besser versorgte, besser ausgerüstete russische Armee möglicherweise an der NATO-Flanke stehen wird, die vor allem eben durchaus profitieren kann von mehreren Jahren hochintensivem Krieg in der Ukraine und natürlich auch möglicherweise die Intention dann umsetzen wird des Kremls, teilweise in kleineren Verbänden. Es gibt ja verschiedenste Szenarien eben. Es geht ja auch hier nicht darum, quasi eine 1000 Kilometer lange Front quer durch Europa zwischen quasi den russischen Streitkräften und NATO-Streitkräften im Kriegsfall zu ziehen, sondern es geht vielmehr darum, die Glaubwürdigkeit der NATO in einem kurzen, intensiven Krieg, ja, zu diskreditieren, indem man eben ein Stück NATO-Territorium erobert und dann möglicherweise eine Eskalation zur Deeskalationsstrategie anwendet. Das heißt also den Einsatz von Nuklearwaffen androht, um zu signalisieren, sollte die NATO Gegenangriffe durchführen, um quasi die Russen von diesem Territorium, NATO-Territorium im Baltikum zum Beispiel, ja, zu vertreiben, dass eben mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gerechnet werden muss. Und dann müsste die NATO entscheiden, okay, riskieren wir einen Nuklearkrieg quasi, der ganz Europa beeinträchtigen könnte, um quasi ein Stück des Baltikums zurückzuerobern oder nicht. Also ich möchte immer wieder unterstreichen, eben, dass es hier einen direkten Zusammenhang zwischen der politisch-strategischen und operativen Ebene gibt. Und hier ist die Frage eben, was ist Russlands tatsächliche Intention in dieser Hinsicht? Ich möchte auch sagen, es stimmt, dass natürlich die russischen Streitkräfte es nicht geschafft haben, in den letzten Jahren die Ukraine zu unterjochen. Wie könnten sie dann überhaupt jemals gegen das NATO-Bündnis bestehen? Ich glaube, hier muss man aufpassen auch, weil eines ist klar, dass die russischen Streitkräfte, die gegen die NATO Krieg führen würden, mit größerer Sicherheit besser ausgebildet sein würden, bessere Ausrüstung hätten als die Verbände, die eben in die Ukraine einmarschiert sind. Das heißt nicht jetzt, dass wir uns fürchten müssen vor dieser russischen Dampfwalze, die dann automatisch durch ganz Europa rollt. Ja? Aber wir sollten auch die Gefahr nicht kleinreden, was von der Russischen Föderation, den russischen Streitkräften in den kommenden Jahren und Jahrzehnten eben ausgehen wird gegenüber Europa.
Das sind Szenarien, die hoffentlich nie eintreten werden. Vielen Dank, Herr Gadi.
Vielen Dank für die Einladung.
Der Militärfachmann Franz Stefan Gadi war das. Wer mehr von seiner Expertise möchte, für all die stellen wir einen Link zu seinem Sachbuch in die Shownotes.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Und noch eine Ankündigung in eigener Sache. Wir machen jetzt eine kurze Sommerpause. Die nächste Folge gibt es dann am 15. August. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Astrid Korall
und Kai Küstner. Und jetzt haben wir noch einen Tipp für die ARD-Audiothek.
Hallo. Ich bin David Krause, einer der Hosts von 11KM, der Tagesschau-Podcast. In unserer neuesten Folge habe ich mit Julio Segador über die aktuelle Lage im Gazastreifen gesprochen. Julio ist Korrespondent für die ARD im Studio Tel Aviv. Ich wollte von ihm wissen, welche Strategie die israelische Armee in Gaza verfolgt. Er hat mir auch erzählt, was passieren muss, damit eine Waffenruhe zustande kommt, die die Menschen in Gaza so dringend brauchen. Die ganze Folge 11KM findet ihr jetzt zum Beispiel in der ARD Audiothek. ARD